Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und das ist eine besondere Episode von unserem Podcast, denn es geht um Beyond the Wall, genau gesagt um die Erweiterung In die Ferne für Beyond the Wall. Und in der Erweiterung geht es eigentlich darum, dass die Spieler gemeinsam die Umgebung des Dorfes erschaffen. Im Grundspiel geht es ja darum, dass man gemeinsam bei der Charakterschaffung das Dorf erschafft und das dann vor Feen, Trollen und einem bösen Kult verteidigt. Und in der Erweiterung geht es darum, wie man Beyond the Wall für ein Kampagnenspiel benutzt. Das heißt also, man erschafft gemeinsam die Umgebung des Dorfes, was ziemlich cool ist und jetzt vielleicht auch sehr wichtig für andere Zuhörer, die Beyond the Wall vielleicht nicht interessiert, nicht abschalten. Das kann man auch für andere Spiele benutzen. Du hattest das ja vorhin mal gelesen, Frank. Und was würdest du denn sagen? Ist es brauchbar für andere Spiele? Also, oder würde dir spontan ein Spiel einfach, wofür man das gut benutzen könnte?
Also im Grunde kannst du das für jedes Fantasy-Setting benutzen, so wie ich das jetzt gesehen habe, da das auch nicht besonders regellastig ist, sondern eher so Inspirationsmechaniken anbietet, mit denen man halt da so eine Sandbox aufbauen kann. Wenn das Setting jetzt nicht total vorgegeben ist, wie bei Aventurien oder so, oder bei den Forgotten Realms, sondern man eher irgendwie was Eigenes haben möchte oder eh was Flexibles spielt, dann kann man das locker dafür auch benutzen.
Fand ich auch. Also im Regelwerk stand es auch drin. Also das ist da auch so, da gibt es irgendwie so ein, zwei Tipps, also nicht viel, ne, sondern hier, wenn nachher dann Proben gemacht werden, ob die Informationen denn auch stimmen, dann muss man eben gucken, wie die Proben funktionieren in einem anderen System. Aber letztendlich muss ich sagen, kann man das wirklich sehr gut benutzen. Und man hat sofort eine Sandbox gebaut und das ist ja das Tolle an dem Ding. Man hat die Sandbox gebaut und jeder weiß ungefähr schon, was in dieser Sandbox stattfinden wird. Aber er weiß nicht alles. Das ist der Clou an dem Ganzen.
Ja, genau. Also das Ding ist ja, den Spielleiter wird ja auf der einen Seite erstmal Arbeit abgenommen, weil der muss sich nicht alles selber ausdenken, wenn man das zusammen mit der Gruppe erstellt. Auf der anderen Seite ist das aber auch so gedacht, dass es nicht so ist, dass die Spieler auf einmal alles wissen und alle Geheimnisse kennen des Settings, sondern da wird genug offen gelassen und den Spielleiter genug an die Hand gegeben, um das Ganze auch noch abenteuerlich und spannend zu gestalten.
Ja, vielleicht starten wir einfach mal damit, wie das überhaupt funktioniert. Also man sitzt zusammen, man hat die Charaktere im Idealfall erschaffen, das macht man alles an einem Abend, ne? Also man startet dann mit den Charakteren, baut dann das Dorf auf, wenn das nicht schon ist, also wenn man die schon hat natürlich, kann man einfach die Charaktere benutzen, die man schon hat. Und dann anschließend, nachdem man irgendwie den Troll besiegt hat, anschließend fängt man dann an, die Umgebung des Dorfes zu bauen. So, und das Besondere dabei ist eben, es gibt so ein Arbeitsblatt sozusagen, wo man das macht und das Dorf ist in der Mitte und die Hexfelder drumherum sind in verschiedenen Farben. Das heißt also, wenn ganz nah um das Dorf herum, also die Felder, die direkt um das Dorf herum sind, die sind weiß. Die Felder, die dann darum sind, die sind so ein dunkles Grau. Und dahinter, also in der weitesten Entfernung, sind die Felder so ein bisschen weißlich-grau, hellgrau. Die Idee ist jetzt, dass reihum jeder Spieler einen Hauptschauplatz erschafft. Das sind eben die besonderen Abenteuerorte. Das sind so die wichtigen Orte innerhalb einer Kampagne. Es gibt 8 Stück insgesamt. Frank, vielleicht könntest du einmal im Schnelldurchlauf alle 8 Hauptschauplätze vorstellen.
Ja, also 8 Stück sind das. Das fängt an mit der Großstadt, eine ja beeindruckende größere Stadt, irgendein wichtiges Zentrum in der Region, vielen Einwohnern und ja Geschäften, Handwerkern und so weiter und so fort. Und halt auch ein guter Ausgangspunkt für Abenteuer oder in denen halt auch viele Abenteuer spielen können. Dann gibt's als zweiten Ort die antiken Ruinen, also Überreste von uralten Zivilisationen, die ja also wirklich so alt sind, dass man nicht mal mehr weiß, was das eigentlich für Kulturen waren. Die können auch nicht menschlich sein, das ist offen gehalten. Und über die gibt es nur die verrücktesten Sagen und Legenden. Dann gibt's als dritten Ort gibt's die menschlichen Siedlungen. Das ist vergleichbar mit einem anderen Dorf, ähnlich wie dem Dorf, wo die Spieler herkommen. Oder ja irgendwie so ein Landsitz oder eine andere ähnliche Ansiedlung. Vielleicht irgendwie ein Stamm oder sowas. Das wäre so der dritte Ort. Der vierte Ort sind wieder Ruinen, aber diesmal aus jüngerer Zeit. Also irgendwas, das noch nicht so lange verfallen ist. Vielleicht ein paar Generationen alt, über die man auch ein bisschen mehr weiß. Und ja, die vielleicht auch irgendwie noch eine Verbindung haben zu anderen Orten oder zu dem Dorf oder irgendwie so. Dann gibt es als fünften Ort nichtmenschliche Siedlungen, also ein Feenhof, eine Zwergenfestung oder ein Elfenhain, eine Goblinhöhle, irgendwie sowas in der Art. Als sechstes gibt es einen Monsterhort, da stelle ich mir sowas wie so ein Drachenhort drunter vor.
Keines von diesen kleinen Monstern, ne?
Nee,
oder so ein richtig großes Viech.
Genau, nichts für Goblins, sondern da muss schon irgendwas Wichtiges hocken, also.
Und wenn da Goblins wären, dann wäre das Goblin-Königreich mit einem riesigen Höhlensystem oder sowas, ja.
Genau, mit Trollen und allen drum und dran. Also das wäre dann so ein Monsterhort, also richtig die dicken Geschütze. Sieben sind Quellen der Macht. Das sind dann Orte mit magischer Energie oder mit religiöser oder esoterischer Energie, könnten das sein. Ein Magierturm oder ein Schreinkreis. Irgendwas, wo Elemente leben oder sehr mächtig sind. Solche Dinge sind dort. Und als letzten und ja wahrscheinlich exotischsten Ort gibt es Anderswelten, also Orte, die an andere Existenzebenen angrenzen, zum Beispiel in die Feenreiche hinein oder Portale, die in das Reich des Chaos führen oder ähnliches verrücktes Zeug.
Das ist sozusagen dann schon, wie bei Planescape geht es dann schon in diese Richtung, wo man dann wirklich hier durch Portale ganz andere Welten erreichen könnte. Wenn die Kampagne das natürlich möchte, ne? Also es ist immer vorausgesetzt.
Ja genau, also man steht dann ja frei, dass man da Sachen nicht nutzt oder mehr nutzt.
Genau, die Orte werden alle zufällig ausgewürfelt und anschließend beschreibt man als Spieler dann, was an diesem Ort so toll ist, so was ihn ausmacht, welche Aspekte er besitzt und alle solche Dinge, die man eben dann im Spiel auch tatsächlich sehen wird. Die Sache ist nur die, wenn ich natürlich jetzt sehr gut beschreibe, was da alles so passiert, dann ist das ja total langweilig, weil ich weiß ja schon, was da drin ist. Und das würde natürlich einem Grundaspekt von Sandboxen widersprechen, nämlich man möchte erkunden und eben die Neugier bringt einen dazu, immer weiter zu reisen und zu schauen, was ist in dem nächsten Feld und was kann ich hier finden und welche Gefahren können wir hier besiegen und welche Schätze können wir finden. Beyond the Wall geht dabei eine ganz interessante Geschichte an. Das ist so ähnlich wie der Dirty Dungeon von John Wick, wo die Informationen auch vielleicht nicht hundertprozentig korrekt sind. Und hier funktioniert das folgendermaßen. Es gibt drei Arten, wie man von einem Ort erfahren hat. Entweder habe ich den Ort gesehen, das heißt also, ich war tatsächlich da. Dann ist das eine Probe auf Weisheit, die der Spielleiter heimlich ablegt und prüft, wie gut diese Probe war, also ob sie misslungen ist und die Informationen vielleicht falsch sind. Oder ob die Probe gelang und die Informationen korrekt sind und vielleicht noch weitere Informationen verfügbar sind. Also, Weisheit, da habe ich das Ding gesehen. Oder ich habe davon gehört, also Gerüchte gehört im Dorf oder von fahrenden Händlern oder sowas. Und das ist eine Probe auf Charisma. Und die letzte Probe wäre, ich habe über diesen Ort etwas gelernt. Also tatsächlich aus Büchern oder aus alten, wirklich alten Geschichtenerzählern, die da waren und noch Heldenlieder von diesem Ort singen, weil dort einst der vergessene König gestorben ist in seiner letzten Schlacht. Und die werden alle heimlich vom Spielleiter geprüft. So, und wenn das abgeschlossen ist und sich der Spielleiter schön so Notizen macht, dann geht's darum, dass auch die anderen Spieler den Schauplatz ausgestalten, den ein Spieler erschaffen hat. Das heißt also, wir werden das gleich in unserer Proberunde hier testen. Und wenn Frank einen Schauplatz gestaltet, darf ich gleich ebenfalls eine Information hinzufügen. Gleichzeitig wird auch noch die Region um diese Schauplätze erschaffen. Das heißt also, wenn Frank beispielsweise jetzt eine nichtmenschliche Siedlung auswürfelt und das ist eine Zwergenfestung, dann könnte ich zum Beispiel noch fragen, hey, ist es im Gebirge oder ist es unterirdisch? Und dann könnte man, Gebirge, gar nicht schlecht. Und dann malt man irgendwie noch ein paar Gebirgesachen ein in die Karte. Und wie bei Dungeon World, muss ich sagen, bietet es sich hier besonders an, eben Fragen zu stellen. Also das gemeinsame Erschaffen der Region lädt dazu ein, zu fragen, hey, ist das ein Fischerdorf, was da liegt? Oder ist das vielleicht ein Dorf, was sich durch Wildjagd am Leben erhält.
Ja, dann geht das ja direkt weiter. Wenn das ein Fischerdorf ist, hat das einen großen See oder grenzt das an einem Fluss oder einem Bach?
Genau.
Ja, also dementsprechend kann man das Ganze dann direkt erweitern und mit auf der Karte notieren und für später dann ja im Hinterkopf behalten, wenn man das Ding dann ausarbeitet als Spielleiter.
Das klingt jetzt so, als ob dem Spielleiter sämtliche Arbeit abgenommen wird und er gar keinen Input mehr in die Karte bringen kann. Das stimmt aber nicht ganz. Der Spielleiter kann natürlich auch an den Hauptschauplätzen mitmachen, wenn er möchte. Und einen macht er auf jeden Fall. Den stellt er auf, ohne dass ein Spieler großartig da Einflussmöglichkeiten hat. Das ist eben das, was er gerne möchte. Gleichzeitig kann er Nebenschauplätze verteilen. Das sind so kleine Sachen. Um mal ein Beispiel zu geben, ein Hauptschauplatz, wenn der Hauptschauplatz ein Dungeon wäre, dann wäre das sowas wie der Tempel des elementaren Bösen. Dann wäre es ein riesiges Ding, wo man 3, 4, 5 Spielabende vielleicht sogar mit beschäftigt ist.
Mehrere Ebenen und so, also bisschen größer, wo man vielleicht auch nicht unbedingt alles entdecken kann, egal wie man es anstellt.
Und ein Nebenschauplatz wäre was Kleines. Das wäre zum Beispiel so eine kleine Krypta mit 5, 6 Räumen, wo etwas Merkwürdiges drin ist. Das könnte aber auch ein Gasthaus sein, in dem man ruhen kann. Oder die Höhle eines Einsiedlers, der dir ja Heilung zukommen lässt, wenn du ihm hilfst, das Einhorn im Wald zu fangen. Das wären so kleine Nebenschauplätze. Okay, sollen wir einfach mal anfangen, unsere Region aufzubauen? Ich denke, wir machen das ein bisschen kürzer, ein bisschen kondensierter, damit die Zuhörer dann genau wissen, wie das ungefähr funktioniert. Man kann sich aber so viel Zeit lassen, wie man möchte. Und wie bei einer Fate-Charaktererschaffungsrunde kann man den ganzen Abend damit zubringen, um die Welt zu erschaffen. Das haben wir für Dungeon World auch schon mal gemacht. Hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. So kooperatives Worldbuilding ist wirklich toll. Okay, ich würde Frank einfach mal den Vortritt lassen und einfach mal mit einem W8 auswürfeln, worum es geht, wenn wir herausgefunden haben, ob du das in naher Entfernung haben möchtest und in welcher Himmelsrichtung das Ding denn stattfinden soll. Ja gut,
dann würde ich als erstes, also laut Buch soll man ja zuerst sagen, wie weit das weg ist und in welcher Richtung. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, in Westen.
Ja.
Und ich würde sagen, das ist ganz nah dran am Dorf, also direkt um die Ecke.
Alles klar.
Ist jetzt insofern interessant, wenn ich jetzt auswürfel, was da jetzt am Ende rauskommt. 7. 7 ist eine Quelle der Macht, also direkt an dem Dorf grenzt eine Quelle der Macht an. Also irgendwas, ja, magische Energie oder irgendwas Religiöses von den Göttern oder ähnliches.
Was hat denn dein Charakter, Kutschek, der Dorfheld, was hat denn Kutschek über diese Quelle der Macht erfahren? Beziehungsweise wie hat er von ihr erfahren? Ne? Hat er sie von ihr gelernt? Hat er sie gesehen oder hat er von ihr gehört?
Es ist so nah dran, er müsste sie eigentlich gesehen haben. Weil das ist ja wirklich um die Ecke. Da muss man ja nicht weit gehen, um da hinzukommen. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Entfernungen war, aber ich denke mal so eine Tagesreise vielleicht oder so. Dann hat er das sicherlich gesehen. Jetzt muss ich ja ein bisschen konkreter werden bei dem Ganzen.
Worum geht's denn da?
Mir würde so ein verwunschener See irgendwie, wird mir ganz gut gefallen. So im Urwald oder so, also in einem Waldstück. Da ist so ein größerer See, der nachts auch irgendwie leuchtet, auch bei Neumond. Und wo man halt sagt, da würden halt unheimliche Kräfte oder ja eigenartige Geister hausen. Also nachts sollte man da lieber nicht hingehen, weil dann leuchtet der See. Aber gerade so die jungen Haut-drauf-Jungs, die gehen dann doch mal schneller hin und gucken mal, was da los ist.
Gibt's denn jemanden, der vielleicht auch Interesse an diesem Ort hat? Also, oder ihn beschützt? Abgesehen von die Geister beschützen ihn natürlich.
Klar, die Geister auf jeden Fall. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn es hier in der Nähe oder im Dorf vielleicht irgendjemanden gibt, der so kräuterkundlich unterwegs ist, dass der sich da auch gerne rumtreibt, weil da wachsen natürlich auch die exotischsten Pflanzen, Kräuter und Pilze da in der Gegend.
Ausgezeichnet. Ja, würde ich sagen, für den Anfang reicht das erstmal. Ich habe schon im Geheimen ausgewürfelt, was das Ergebnis hier ist. Also ob das auch stimmt, was Kutschek sich da gerade ausgedacht hat.
Genau, Kutschek hat das gesehen. Das heißt, du hast jetzt eine Weisheitsprobe.
Genau.
Und Weisheit habe ich auf 12. Also so schlechte Chancen habe ich nicht, dass ich da richtig liege.
Machen wir nachher, wenn wir durch sind.
Genau.
Dann werde ich mal mein Ort machen. Der Westen und nahe Entfernung ist sozusagen vergeben. Die kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Ich muss jetzt eine andere Richtung machen. Ich mache den Norden und sehr weit weg. So, und ich würfel jetzt aus eine 3. Das heißt also, wir haben eine menschliche Siedlung bei 3 weit im Norden. So. Das wird dann natürlich, da es weit im Norden ist, wir machen es mal klassisch. Es ist natürlich eine von diesen bergischen Barbarensiedlungen, die sehr weit im Norden sind. Kutschek ist vielleicht nicht ganz unschuldig, dass wir hier Barbaren in diesem Setting haben. Das ist so eine ganz kleine Siedlung der Barbaren. Aber die Frage ist natürlich, warum ist das trotzdem ein Hauptschauplatz, auch wenn das so eine kleine Siedlung ist? Und das hat folgenden Grund. Das sind nämlich die letzten Barbaren, die es noch gibt. Die haben sich hier geschart an diesen heiligen Ort. wo es einen Obelisken gibt, der diesen Stamm schützen soll. Und der Obelisk hat sehr merkwürdige Zeichen. Und keiner weiß genau, was sie zu deuten sind. Und selbst die Barbaren wissen nicht, wie sie zu deuten sind.
Und die Barbaren, warum sind das die Letzten?
Die wurden alle von einem großen Sturm, wurden sie vernichtet. Das war ein großer Eissturm im Norden und man weiß nicht genau, woher dieser Sturm kam. Manche vermuten, dass es ein Magier war. Andere vermuten, dass es vielleicht sogar ein Portal war, was sich zur Ebene des Eises geöffnet hat. Aber das kann man nicht wissen.
Und eine Frage hätte ich auch noch dazu. Die Barbaren, sind die denn jetzt immer noch raubziehend und marodierend? Ziehen die noch durch die Lande oder haben die sich jetzt da an dem Obelisken angesiedelt und ja, sind eher so ein bisschen passiver, weil es die Letzten sind?
Ich glaube, dass sie eher auf der Suche sind. Die suchen irgendwas. Die brauchen irgendwas und die müssen diesen, also die Frauen, Kinder und der Dorfälteste, also die Dorfälteste, also die weise Frau, die älteste Frau des Dorfes, die einzige war, die den vielleicht sogar den Sturm überlebt hat, die war in dem Sturm drin und hat den Sturm überlebt. Die führt jetzt diese Gruppe an und die schickt die starken Männer aus, um etwas zu suchen, aber niemand weiß genau, was es ist.
Okay. Und dann ziehen die marodierend durch die Lande und plündern die Dörfer auf der Suche nach irgendwas, wo keiner genau weiß, was sie eigentlich wollen.
Und genau. so würde ich sagen, ja. Und ich bin Tergon, der Magiedilettant. Ich habe von diesem Ort nur Gerüchte gehört. Eine Charisma-Probe wäre es also. Ich konnte ja nicht sagen, dass ich ihn gesehen habe, weil das war ja schon vergeben. Das heißt also, ich habe nur davon Gerüchte gehört von Kesselflickern, die ins Dorf kamen und die ebenfalls die Gerüchte gehört haben. Und ich habe einen Charisma-Wert von 8.
Von 8. Ich habe mal ausgewürfelt dein Ergebnis, da kommen wir dann gleich zu.
So, jetzt bist du wieder dran. Was kommt als nächstes? Ja. Welche Richtung?
Dann gehen wir jetzt mal nach Süden, einfach mal in eine ganz andere Richtung. Wenn man nur zu zweit spielt, kommt das natürlich auch halt dazu, dass es jetzt nicht so viel Varianz darin gibt. Genau, wenn man halt mit vier, fünf Spielern am Tisch sitzt, dann gibt es da natürlich sehr viel mehr, aber das ist ja die zusammengefasste Fassung. Ja. Jetzt habe ich blöderweise dasselbe nochmal gewürfelt. Das ist ein bisschen langweilig, nochmal die Quelle der Macht, deswegen. Wir würfeln hier wirklich.
Könnte auch, ja, genau. Also man könnte es auch ohne Probleme nochmal einsetzen und sich dann fragen, inwiefern diese Quelle der Macht sich hier befindet. Und gleichzeitig fragt man sich natürlich, warum gibt es so viele Quellen der Macht hier in der Ecke?
Ja, aber ich habe jetzt eine Monsterhorde ausgewürfelt und das ist viel cooler.
Auch nicht schlecht. Der ist natürlich in mittlerer Entfernung, weil ich gerade die weite Entfernung gehabt habe.
Genau,
der ist in mittlerer Entfernung. Du könntest aber auch die nahe Entfernung machen, geht natürlich auch. Aber wäre das Dorf direkt in der Nähe von so einem Monsterhort, wäre merkwürdig.
Direkt an der Ecke, ja, das wäre spannend geworden. Aber gut, also ein Monsterhort. Also da wohnt ein richtig großes Monster. Ich würde sagen, da wohnt ein Riese, also wirklich ein riesiger Riese. Und davon, das hat natürlich mein Charakter, Kutschek, hat das irgendwie gelernt.
Oh, er ist ein Gelernter.
Ja, aber er weiß nicht viel darüber, denn wie er das gelernt hat, Kutschek kann nicht besonders gut lesen und er ist ja kein Gelehrter. Aber er hat mal eine Karte irgendwo auftreiben können. Und auf dieser Karte war halt eingezeichnet, dass im Süden da ein Riese halt wohnt. Ein richtig großer Kerl. Und ja, dieser Riese, der scheint da auch allein zu leben. Und hat da natürlich auch irgendwie ein Haus in einem Berg oder eine Höhle in einem Berg, in der er wohnt. Und viel mehr weiß man darüber aber auch nicht, weil es ist halt so weit weg und er hat halt nur diese Karte davon gehabt. Er sah auf der Zeichnung, auf der Karte aber sehr nett aus. Er hat gelächelt.
Wie sieht denn die Umgebung aus? Ist es so ein Gebirge?
So hügelig. Nee, kein richtig hohes Gebirge, sondern so hügelig. Also es gibt da auch natürlich irgendwo Felsen und auch kleinere Kluften oder ähnliches. Aber jetzt kein riesenhohes Gebirge. So eher so eine Art Vorgebirge, so maximal. So was wie man vielleicht in schottischen Highlands, so in der Art. Weißt du, so es sind keine titanischen Berge. Aber es sind Hügellandschaften, es ist sehr felsig, sehr rau. Irgendwo da hat er halt so ein Berg oder so eine Schlucht und da wohnt er halt.
Welches Geheimnis hütet der Riese denn? Ist er besonders reich? Ist er sehr schlau?
Der ist sehr schlau. Also zu dem kommen Leute hin und fragen den Dinge, weil der Riese ist halt schon uralt. Der weiß halt unheimlich viel, also über die Welt und wie alles funktioniert und er hat schon alles gesehen und dementsprechend hat er auch immer sehr gute Antworten auf die Fragen der Leute und die ja die kommen dann zu ihm hin und machen ihm dann Geschenke oder müssen Aufgaben erfüllen oder ähnliches. Das, so sagt man sich oder so hat sich Kutschek das irgendwie aus dieser Karte herausgereimt. denn da waren halt auch Bilder drauf von Leuten, die halt irgendwie mit Geschenken kamen oder so und dann dahin gelaufen sind. Das war ganz bunt, die ganze Karte, die er gefunden hat. Und okay. Ja, da konnte er halt sich dann draus zusammenreimen. Ja, das muss irgendwie ein Riese sein, der ist nett und der hilft den Leuten, wenn die Leute ihnen helfen.
Wir haben also so ein Riesenorakel im Süden. Okay, dann bin ich wieder dran. Ich mache auch nochmal einen Schauplatz. Ich entscheide mich dann für den Osten und diesmal nehme ich die kurze Entfernung.
Also auch wieder ganz nah dran im Osten.
Ganz nah dran am Dorf. Es ist ein Ort in der Anderswelt. Also das heißt, dieser Ort grenzt hier an mehrere Existenzebenen. Okay, das ist natürlich sehr, sehr ungewöhnlich. Naheliegend wäre natürlich, dass wir hier nun einen Weg in das Elfenreich haben. Das passt natürlich auch zu dem Abenteuer, was wir gespielt haben, nämlich die verärgerten Feen, das wäre natürlich ganz passend. Also man kann jetzt auch Rückgriffe machen auf Dinge, die man bereits erlebt hat mit seiner Abenteurergruppe. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das finde ich ganz, ganz sinnvoll. Dann haben wir nämlich noch Feen hier drin. Und ja, ich würde ganz, ganz klassisch herangehen. Und wir haben hier eben einen Wald. Und wer sich zu tief in diesen Wald wagt, der geht verloren. Von dem sieht man nie wieder etwas. Denn einige Wege führen in den Feenwald. Und man sagt auch, dass einige der Quellen, von denen man dort trinkt, die Leute dazu bringen, immer tiefer in den Wald zu gehen.
Also sind auch schon viele Dörfler dahin verschwunden, weil ich meine, das ist ja nah dran.
Die Alten wissen, man geht nicht in den Wald, aber die Jungen sind ab und an natürlich übermütig und wagen sich trotzdem hinein. Denn, naja, wo sich die Elfen befinden, und wir wissen das alle, die Elfen besitzen auch gar wunderliche Schätze. Und wer es schafft, einen Elfenschatz zu finden, der wird natürlich auch im Dorf hohe Anerkennung finden. Ne? Aber
man kann auch ganz großartige Geschäfte mit denen machen. Also da kann man ja auch mal hin, wenn man irgendwas will.
Das stimmt. Also wer pure Not hat,
ist ja, oder so sich verliebt hat, hoffnungslos und da sich vielleicht irgendwie ein Hilfsmittel besorgen möchte oder ähnliches.
Es könnte natürlich aber auch sein, dass die Elfen dem Dorf helfen, diese Quelle der Macht unter Kontrolle zu halten. Bleiben wir erstmal dabei, dass die Elfen in diesem Reich leben.
Und ja, wie hast du davon erfahren?
Ich habe davon erfahren, weil ich schrecklich intelligent bin und ich habe davon natürlich gelesen. Als Magiedilettant habe ich viele Bücher gelesen und da muss ich das natürlich wissen. Und ich habe einen Intelligenzwert von 17. Das heißt also, die Chance, dass meine Informationen korrekt sind, sind relativ hoch.
Das ist auch so nah dran, da kann man ja kaum falsch liegen.
Das stimmt, ja. Aber ich war trotzdem nie da, ich habe immer nur gelesen. Ich habe nicht den Mut, den Kutschek besitzt.
Ja, genau. Kutschek, der geht da hin und guckt sich das an.
So, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir sozusagen die Schauplätze der anderen noch ein wenig ergänzen.
Genau, das geht auch wieder abwechselnd im Endeffekt. Und also ich glaube, normalerweise würde man es so machen, wenn man jetzt, sagen wir mal, mit vier Spielern am Tisch sitzt, dann ist der dran ist, sucht sich halt irgendeinen aus von denen, die da jetzt auf der Karte sind, der nicht sein eigener Ort ist und ergänzt dann halt einfach irgendwelche Ideen, die noch dazu einfallen. So, ich habe ja als erstes den See gebaut, dann wärst du jetzt wohl mal dran mit dieser Runde jetzt.
Du hattest ja gesagt, dass eigenartige Geister den See bewachen und die Kräuterhexe sozusagen auch diesen Ort der Macht heimsucht. Man bleibt natürlich bei diesen Sachen fair, das heißt also, ich kann jetzt nicht sagen, Geister sind blöd, da leben Feen unter dem Wasser. Das ist langweilig und würde ja auch deiner Idee widersprechen. Ich würde sagen, dass ich unter dieser Quelle der Macht eine Glocke befindet, die ab und an klingt in der Nacht.
Im Wasser?
Im Wasser, ja.
Ah, cool.
Das ist eine.
Also dann könnte da ja vielleicht sogar noch mehr im Wasser sein.
Richtig. Und das ist die Quelle der Macht da unten. Mm-hmm.
Oh ja, da könnte jetzt ein Spieler da schöne Sachen draus bauen. Ich würde das, glaube ich, dann mal so stehen lassen einfach.
Okay, gut. Ich hatte ja das Barbarendorf im Norden gemacht, wo sich die letzten Barbaren befinden um den Obelisken herum. Was hast du denn da als Ergänzung?
Was könnte man denn da machen? Also da hast du ja schon einiges. Da hast du ja schon die Dorfälteste gebaut, den Eissturm, den Obelisken. Da ist ja schon einiges zusammengekommen.
Stimmt wohl.
Da macht ja nichts. Dafür ist das ja gedacht. Dann würde ich sagen, dass die Barbaren da dass da in der Gegend, in der näheren Umgebung, da gibt's auch gar keine Dörfer mehr. Im Grunde, weil die schon alles vertrieben haben dort. Auf ihrer Suche nach diesem gewissen Geheimnis, was sie sich vorstellen zu finden. Und da in der näheren Umgebung gibt's eigentlich nur noch, ja, andere wilde, ja, nichtmenschliche Völker, weil alle menschlichen Ansiedlungen wurden im Grunde von denen geplündert und vertrieben. Und deshalb ist halt da in der näheren Umgebung alles ziemlich wild und urtümlich, was auch dazu führt, dass wenn die Barbaren weiter ihre Sachen da bei Menschen suchen wollen, auch sich weiter von ihren Obelisken entfernen müssen. Also es könnte auch vielleicht sein, dass sie irgendwann Richtung Dorf den Weg einschlagen, auf ihrer Suche nach ihrem Geheimnis.
Sie breiten sich aus. Du hattest dann noch den Riesen, der sozusagen Orakelkräfte besitzt und auch den Leuten Fragen beantworten kann. Und ich würde sagen, dass es noch niemand geschafft hat, die Frage des Riesen zu beantworten. Denn der Riese stellt seinen Ankömmlingen immer eine Frage und die konnte noch niemand lösen.
Immer dieselbe?
Er stellt immer dieselbe Frage und wer es schafft, diese Frage zu lösen, der kann vielleicht erfahren, warum der Riese auch so uralt geworden ist. Vielleicht ist
das Geheimnis der Unsterblichkeit, ja, sehr gut.
Richtig. Vielleicht ist das der Weg, um tatsächlich Unsterblichkeit zu erlangen.
Sehr schön. Genau. So, dann hattest du jetzt noch den verwunschenen Wald oder den Feenwald, genau, Dorf angrenzt.
Der direkt nach Arkadien führt.
Gut, dann würde ich sagen, in dem Wald, da wohnt irgendwie in der Hütte oder so ein Elf, der regelmäßig auch ins Dorf kommt und da auch regen Kontakt pflegt mit den einen oder anderen Wichtigen, der da wohnt. Vielleicht auch irgendwie handelt, vielleicht jagt er in dem Wald und bringt dann halt seine Trophäen und sein Fleisch dann halt ins Dorf und tauscht das halt gegen irgendwelche anderen Dinge ein. Und er hat da eigentlich ganz guten Kontakt mit denen, ist vielleicht ein bisschen zurückgezogen, also so ein bisschen eigenbrötlerisch, aber der kommt halt regelmäßig und handelt und tauscht sich so ein bisschen aus. Und er wohnt da halt irgendwie in so einer Hütte oder ja, irgendwie so ein Baumhaus oder irgendwie sowas, was halt da an der Stelle passt. Und der kommt da halt regelmäßig, da könnte man jetzt nochmal eine Zufallstabelle für den Namen irgendwie ansetzen.
Ein Menschenfreund ist das.
Ein menschenfreundlicher Elf, der irgendwie alleine lebt, ja, vielleicht von seinem Volk verstoßen, wer weiß das. Der kommt halt regelmäßig dahin und der hat auch kein Problem da mit den Feenwald. Fragen über den Feenwald beantwortet er natürlich nicht. Er selber kommt halt immer wieder und geht dahin.
Okay, sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt alle Bauplätze nochmal ausgestaltet. Jetzt könnte man ganz grob die Karte noch besonders hervorheben. Also wir wissen ja schon, dass im Süden beim Riesen es sehr hügelig ist. Im Norden ist das große Gebirge. Der Feenwald ist vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Man könnte jetzt noch Flüsse einzeichnen oder sowas. Das Problem ist natürlich, wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr nicht genau, wo wir jetzt Sachen einzeichnen, wie das überhaupt aussieht. Diese Sache kann auch der Spielleiter machen. Man könnte auch grob sagen, okay, der Spielleiter sagt, wo die Wälder sind und wo die Flüsse langfließen oder sowas oder ob es eine Küste gibt oder nicht. Aber natürlich spricht nichts dagegen, dass auch die Gruppe gemeinsam das Ganze macht.
Wenn man mit vier Leuten das Ganze baut dann und jeder macht zwei Orte, so wie wir jetzt, dann hat man natürlich auch sehr viel mehr Orte dann auf der Karte, um daran dann so ein bisschen festzumachen, was denn da so für Gegend ist oder wie sich das da so aussieht. Mit unseren vier Orten, da ist das Ganze ja noch ein bisschen leere Sandbox, da ist noch nicht besonders viel Fleisch dran, aber es geht ja auch erstmal darum, um überhaupt darzustellen, wie es funktioniert.
Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Kernelement. Stimmen denn die Sachen, die wir so gehabt haben? Ich fange einfach mal an und kommentiere jetzt hier als Spieler. Das wüsste man natürlich dann nicht als Spieler, das bleibt ja geheim.
Also jetzt genau der Spielleiter, Daniel ist jetzt der Spielleiter, hat diese Notizen und die Karte, die wir halt gemacht haben, die ganzen Ideen, die wir gesammelt haben, mit nach Hause genommen und bereitet jetzt die nächste Runde vor oder hat die Sandbox und setzt sich halt hin mit den Notizen und guckt sich das an und auch die Würfelergebnisse, die halt bei unseren Proben gemacht worden sind.
Und bei dem ersten Punkt, bei der Quelle der Macht. Also ich war um mehr als 10 Punkte war ich von der Wahrheit entfernt. Das bedeutet, dass du dich fürchterlich geirrt hast über diesen Ort.
Ja, also ich bin um 10 oder mehr misslungen, heißt völlig, völlig falsch.
Ja, taucht natürlich sehr selten auf. Umso verrückter, weil Kutschek ja direkt sozusagen rübergehen muss in das Feld. Naja, und diese Quelle der Macht, die ist in Wahrheit ein Gefängnis. Der Dämon, der unter diesem Gefängnis ist, und darum sind auch diese Geister da, der Dämon zieht nämlich diese Geister an. Dieser Dämon wartet nur darauf, dass er entkommen kann. Und je mehr Seelen die Geister töten, umso größer ist die Chance, dass dieser Dämon sich befreien kann. Und vielleicht hatte sogar der Kult, der in dem Dorf eine Rolle spielt, genau das im Sinn, als er versucht hat, einige Dorfbewohner zu entführen. Das wäre jetzt meine Idee.
Ja, oder wer das Wasser trinkt vielleicht dann.
Also. Oh, auch nicht schlecht. Das ist auch gut. Das Wasser hat unheilige Kräfte.
Oder diese ganzen Kräuter, die Kräuterhexe sammelt. Also da kann man jetzt ein paar Sachen halt draus bauen. Und im Endeffekt würde ich aber, glaube ich, wenn ich jetzt der Spieler da wäre, sagen, dass die Infos, die Kutschek jetzt hatte, weil das ist ja direkt neben dem Dorf, dass es irgendwie doch schon im Dorf so ein bisschen Konsens ist, dass das halt, weil jeder wird diesen See kennen.
Natürlich.
Und dementsprechend ist es eigentlich Konsens, ja, das ist halt irgendwie, das ist so ein leicht verwunschener Ort oder so, geheimnisvoll, Quelle der Macht halt, ja, das ist halt schon, von dem Gefängnis weiß natürlich keiner was in dem Dorf.
Genau, es bleibt ja ein Ort der Macht, könnte man sagen, ne? Und es gibt auch weiterhin gewaltige Macht, ne? Also der Dämon, vielleicht sind die Fesseln so gelöst, dass der Dämon bereits Pakte eingehen kann mit Zauberern und den Verlockungen anbietet, wie eben... Oh, das ist gar nicht schlecht. Der sagt, ich gebe dir Zugang zu neuen Zaubern und Ritualen. Und je öfter dann diese Zauber und Rituale gezaubert werden, umso lockerer werden die Fesseln des Dämons. Und irgendwann wird er sich dann befreien und dann kommst du in diese Zwangslage. Ah, ich könnte jetzt diesen mächtigen Feuerzauber einsetzen, aber ich weiß, das könnte vielleicht das letzte Glied der Kette sein, um diesen Dämon, die den Dämon unten am Seegrund festhalten. Da kann man, glaube ich, was Interessantes rausbauen.
Ja, also im Endeffekt, die Probe jetzt bewirkt, dass der See zwar da ist, aber es ist sehr gefährlich. Und alles, was ich glaube, darüber zu wissen, ist völlig falsch und kann zu schlimmen Konsequenzen führen. Ja.
Ich bin gespannt, was mit den Barbaren im Norden passiert.
Also, du hast ja davon gehört, das heißt, du musst eine Charisma-Probe würfeln. Charisma hast du 8, dein Wurfergebnis war eine 14. Das heißt, nicht so gut, aber auch nicht so schlecht wie ich. Also, das heißt im Endeffekt, deine Informationen sind zwar korrekt, aber dir fehlen halt wichtige Details oder du bist bei einigen Einzelheiten lagst du halt einfach falsch. So, und jetzt sag mal, ich bin der Spielleiter an der Stelle jetzt und dann würde ich sagen, okay, alles klar. Ein Detail, was völlig falsch ist, ist halt, es ist keine Dorfälteste, sondern es ist ein Dorfältester und eigentlich sind das alles Frauen, bis auf den Dorfältesten.
Also wir drehen das einfach mal um. Sehr gut.
Ja, das ist also so eine Sache, die halt völlig falsch bei dir angekommen ist. Dementsprechend ist das alles ganz andersherum. Und ich würde auch sagen, dieser schwarze Obelisk, das ist auch kein schwarzer Obelisk, sondern das ist so ein Meteorkrater, in dem die wohnen. Also in der Mitte ist noch dieser Meteorstein und drumherum ist dieser Krater und da drin wohnen die. Und es gibt keinen Obelisken oder sowas in der Mitte, sondern eher, es ist eher versteckt in diesem Meteorkrater.
Okay.
Also es ist jetzt nichts dramatisch Falsches bei dem Wurfergebnis, aber es sind halt irgendwie Dinge, die halt nicht so richtig zusammenpassen und wo der Charakter halt einfach fehlerhaft war.
Gibt aber schon mit dem Geschlechtertausch gibt's schon einen Twist. Der Barbarenstamm hat sich also schon verändert.
Ja, das wird ja auch, wenn man halt auf den trifft oder auf die ersten Ausläufer von denen, dann wird das möglicherweise zu Missverständnissen führen, zumindest auf der Seite von Daniels Charakter.
Das stimmt, ja. Dann hattest du den Riesen.
Genau.
Und da sind die Informationen, also du hattest...
tolle Karte, aus der ich so viel rauslesen konnte. Genau, du hattest
eine tolle Karte. Und Kutschek hat sie sehr eifrig studiert, weil sie so schön bunt war. Und alle Informationen stimmen. Ich hatte eine 8 ausgewürfelt.
Ja, und meine Intelligenz ist 10.
Sehr gut. Also alle Informationen sind korrekt. Es ist der Orakelriese. Der Orakelriese ist auch freundlich. Aber es gibt vielleicht sogar noch ein paar zusätzliche Informationen. Der Riese lächelt auf der Karte. Es kann aber immer noch bedeuten, dass es vielleicht ein falsches Lächeln ist. Ein bisschen Variante als Spielleiter habe ich noch. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Idee eigentlich so gut, ich würde das genauso lassen, wie es ist. Also das ist, wo ich, glaube ich, sehr viel Arbeit reinstecken würde, wäre in die geheimnisvolle Frage, die der Riese den Leuten stellt. Da würde ich dann mir etwas sehr Merkwürdiges ausdenken.
Ja, stimmt. Wenn die dann hier jetzt völlig falsch gelegen hätte, dann könnte man vielleicht auch sagen, ja, der frisst halt Menschen. So.
Genau.
Ja, ja. Aber das tut er jetzt nicht, weil ich lag ja richtig. Der ist schon freundlich mit dem Würfelergebnis. Aber der Spieler, der ist jetzt da, sollte sich schon einigermaßen an die Vorgabe halten. Kann er natürlich immer noch dran ein bisschen rumschrauben, weil ich meine, so viel fix haben wir ja noch nicht gemacht.
Eine Idee wäre zum Beispiel, der Riese ist so groß, dass er oftmals mit einem Hügel verwechselt wird.
Mhm. Ja, genau.
Okay, was haben wir denn als letztes noch mit dem Feen?
Der Feenwald. Hein. Ja, du bist ja ein schlaues Kerlchen und du hast Intelligenz von 17, da kannst du ja kaum falsch liegen, wenn du davon gelesen hast. Du hast auch eine 14, insofern hast du auch hier im Grunde alles richtig. Das stimmt, was du weißt, was du gelernt hast. Allerdings gibt es natürlich immer noch Geheimnisse, die du halt nicht aufdecken konntest. Also ähnlich wie jetzt gerade beim Riesen. Man könnte jetzt also noch ein bisschen das Ganze ausschmücken, sich überlegen, okay, was passiert mit den Leuten, die da verloren gehen und wo gehen die eigentlich genau hin?
Und was ist mit diesem was mit dem Menschenfreund?
Was ist mit
der, was ist mit dem warum lebt der?
Vielleicht will der Leute reinloggen oder vielleicht will er auch die Dörfler beschützen. Das ist ja auch noch offen an der Stelle. Also da kann man ja immer noch ein bisschen variieren, ein bisschen dran drehen. Aber grundsätzlich gehen wohl Leute da drin verloren und finden sich dann wohl da in dem Feenwald oder ja, in der Feenwelt wieder.
So hat man dann schon eine sehr schöne Sandbox gebaut mit vier verschiedenen Orten, die nicht schlecht sind. Jetzt könnte man als Spieler dann noch zwei Nebenschauplätze erschaffen. Und zwar hatte das Heftchen drei kleine Tabellen, wie man einen Nebenschauplatz schnell bauen kann. Und die können wir ja einmal kurz benutzen. Frank, würdest du einfach mal anfangen?
Ja.
Ich würde dich erstmal fragen, was ist das denn für ein Ort, dieser Nebenschauplatz?
Da haben wir eine Tabelle, die diese Frage beantworten wird. Und ich habe eine 2. Es ist ein privates Heim wie ein Bauernhof oder eine Hütte, das bewohnt ist oder auch nicht.
Und wer lebt da?
Eine 4. Dort lebt eine menschliche Familie oder ein Clan. Schon lebt dort schon lange und sie trauen keinen Fremden. Das passt auch schon mal ganz gut zusammen. Also es ist auf jeden Fall bewohnt und irgendwie so eigenbrötlerische Leute wohnen da, so verschlossene. So.
Was ist denn so besonders an dem Ort? Also was macht das ganz interessant? Das
macht den ganzen interessant. Die Bewohner wurden vor kurzem angegriffen. Es ist also die 1. So, als Spielleiter geht man dann halt hin und guckt, okay, wo kann ich diesen Ort gut hinpacken auf der Karte, wo passt das? Und ich glaube, in unserem Beispiel wäre es gar nicht schlecht, wenn der irgendwo nördlich angesiedelt ist, in der Nähe der Barbaren.
Perfekt.
Denn dort wurden die Bewohner ja vor kurzem angegriffen, dann kann man das direkt mit den Barbaren verknüpfen.
Okay, dann würde ich auch einmal kurz würfeln und schauen noch mal, was für einen Ort ich mir hier auswürfle. Ich habe eine 8, ist also ein geheimer und versteckter Raum, vielleicht das Waffenlager von Banditen oder ein verborgenes Gefängnis.
Und wer lebt dort?
Schauen wir mal, wer lebt in diesem geheimen Lager oder in diesem geheimen Ort. Das ist eine 7, eine Gruppe Männer lebt hier für eine gewisse Zeit, vielleicht eine Reisekarawane oder ein kleiner Stamm Barbaren. Die Barbaren ziehen sich hier durch das gesamte Setting. Das ist
vielleicht doch eher ein Barbarenspiel.
Ist Kutschek geschuldet, ja. Und das Besondere ist natürlich, dass hier große Reichtümer hier sind, warum auch immer. Das ist natürlich dann eine geheime Schatzkammer, die sich hier irgendwo verbirgt. Ich denke, da hat man dann auch noch eine ziemlich interessante Geschichte. Vielleicht sogar irgendwie eine Lösung. Vielleicht der Hammer, der gebraucht wird, um die Fesseln des Dämonen neu zu schmieden.
Zum Beispiel. Oder das, was vielleicht die Barbaren suchen.
Auch eine gute Möglichkeit.
Was auch immer das ist. Aber es scheint ja einiges sich angesammelt zu haben. Ist es vielleicht so ein Banditen- oder Schmugglerlager oder so, könnte das ja sein.
Oder ist es vielleicht ein Tempel, der gut versteckt ist und der die Antwort auf die Frage des Riesen kennt.
Und so kann man das alles wunderbar miteinander verknüpfen. Ja.
So funktioniert das. Ja, klasse. Vielen Dank für die Hilfe. Ich denke, wir haben jetzt eine kleine Sandbox gebaut. Jetzt wissen ungefähr alle, wie das so funktioniert mit In die Ferne. Und ich denke, dass man damit nicht nur einen sehr unterhaltsamen Abend verbringen kann, sondern dass man damit auch eine sehr sinnvolle Sandbox aufbauen kann, die jeder schon mal so ein bisschen kennt und bei der Spielleiter nicht so viel Vorbereitungszeit braucht, weil sonst müsste er ja alles selbst malen.
Genau, denn der große Vorteil ist ja, wenn die Spieler irgendwie eine Idee von dem Setting haben, in dem gespielt wird, dann können sie auch viel einfacher eine eigene Motivation daraus entwickeln für ihre Charaktere. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel ohne irgendwas über die Spielwelt zu wissen, da reingeworfen werden mit meinem Charakter, dann muss ich auch erstmal als Spieler erfahren, was gibt's hier überhaupt und was für Parteien, was für Orte, was für interessante Dinge könnte ich überhaupt anpeilen oder welchen Geheimnissen könnte ich nachgehen. Und hier haben die Spieler das halt zusammengebaut und okay, jetzt, wenn die Runde dann losgeht, dann könnte es ja sein, dass die Gruppe einfach sagt, okay, wir wollen jetzt mal zu dem Riesen und den eine Frage stellen und vielleicht hat er eine Aufgabe für uns oder auch nicht.
Und am besten sagt man das noch am Ende des Spieleabends, dann kann der Spieler dann nämlich erstmal diesen Ohrschauplatz vorbereiten. Dann muss man nämlich nicht anfangen, alle Schauplätze gleichzeitig vorzubereiten.
Ja, genau.
Weil die Barbaren im Norden, das dauert ja auch sehr lange, bis man da ist. Also da reist man ja auch längere Zeit hin und hat unterwegs noch andere Begegnungen.
Da gibt es ja wahrscheinlich, wenn man mit 4, 5 Spielern das baut, doch vielleicht noch 1, 2 Orte auf dem Weg dahin.
Das glaube ich auch. Ja, ausgezeichnet. Dann hoffe ich natürlich, dass auch vielleicht für Leute, die nicht so viel Interesse an Beyond the Wall haben, dennoch was Nützliches abgefallen ist. Weil ich halte die Methode eigentlich für sehr clever, wie das gemacht wird.
Ja, genau. Also im Endeffekt, auch wenn man das Spiel jetzt nicht unbedingt spielt oder auch das Grundregelwerk nicht hat und trotzdem Interesse an Sandbox bauen hat, dann bietet das Heft einiges an Material, um damit irgendwie Ideen zu entwickeln und mit der Gruppe auszuarbeiten.
Ja, finde ich auch. Alles klar. Dann vielen Dank, Frank, für die Hilfe. Und
ja, gerne.
Allen Hörern wünsche ich noch viel Spaß beim Sandbox bauen und bis zum nächsten Mal dann.
Ja, bis dann. Tschö.
Tschüss. tolle Musikstück Into the Storm stammt von Brandon Liu und steht unter Creative Commons Lizenz. Wer mehr von ihm hören möchte, kann einfach den Link unter dem Podcast anklicken und landet dann im Free Music Archive. Viel Spaß dabei!